Ja, mein Thema war ja letztens, die Heilung gehört mir. Und ich mache da so ein bisschen weiter, aber wir gehen dann auch zur Fortsetzung. So, die Voraussetzung von Heilung ist, dass Gott einen Bund mit uns gemacht hat. Er hat einen Bund mit uns gemacht und viele vergessen das. Und dieser Bund, er ist ja gekommen. Er ist gekommen und hat die Werke des Teufels zerstört. Amen. Ja, und der hat uns befreit. In Psalm 103, da steht, der uns alle unsere Sünden vergibt und heilet alle unsere Gebrechen. Das ist ein Zusammenhang, ja. Also da steht, der alle unsere Sünden vergibt, also Sünde hat mit Krankheit zu tun. Und Krankheit kommt vom Teufel, ist ganz klar, oder? Sollte zumindest klar sein. Gott hat keine Krankheit. Und er gibt keine Krankheit. In Gott ist nur gut. Und in ihm wohnt nur Gutes. Und er kann nur Gutes geben. Er gibt keine Krankheit. So, und wir lesen auch in Johannes, können wir lesen, gleich 10, dass er, Jesus Christus, ist gekommen, um Leben zu geben. Und das im Überfluss. Der Teufel ist gekommen, um zu rauben, zu stehlen und zu morden. Also wenn da Krankheit ist, da wird ja Leben geraubt, da wird Leben gestohlen. Ja, das ist nicht auf der Seite von Gott, sondern die Heilung gehört mir. Er ist für mich gekommen. Er hat eine vollkommene Erlösung am Kreuz erwirkt auf Golgatha. Er hat alle meine Sünden ausgelöscht und hat alle meine Gebrechen geheilt. Und dann fragst du dich, warum sind so viele Kranke und Schwache auch in den Gemeinden, oder? Es hat mit Sünde zu tun und es hat mit Mangel an Erkenntnis zu tun. Zum einen kennen wir den Bund nicht, den Gott eigentlich mit uns geschlossen hat. Ich bin in einen neuen Bund hineingetreten. Als ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, habe ich gesagt, Jesus, du bist mein Herr und ich gebe mich vollkommen auf. Das ist so meine Bekehrung. Wenn du dich bekehrst, dann sagst du, mein Leben gehört jetzt dir, Jesus. Und so, ich gehöre dir und alles, was er hat, das hat er uns geschenkt. Stellt euch das mal vor. Er hat uns Leben geschenkt und das im Überfluss. Und wenn Leben im Überfluss ist, da ist gar keine Krankheit drin. Er sagt, so wie es im Himmel ist, so soll es jetzt auf Erden sein. Deshalb beten wir das Vater unser. Und das sollten wir nicht so runtermurmeln. Vater unser, der du bist in den Himmeln. Und da geht das so immer in der Kirche. Da hörst du so ein Gemurmel. Amen. Aber das ist der Vater im Himmel, der hat uns seinen Sohn gesandt, haben wir gehört. Ja? Und dieser Sohn wurde Fleisch. Und er hat uns so den Sohn gegeben, dass er für uns gelitten hat, dass er für uns alle Krankheit besiegt hat am Kreuz von Golgatha. Er hat die Krankheit besiegt, weil er die Sünde ausgelöscht hat. Er wurde, Bernd hat es schon erwähnt, er wurde zur Sünde, er wurde zu dem, was ich war. Das sagst du, wieso war ich Sünde? Weil Adam gesündigt hat. Und mit Adam haben wir alle gesündigt. Wir haben alle von diesem Baum gegessen, ob wir es wollten oder nicht. Wir haben alle mit dieser Sünde von Adam und Eva zu tun. Und haben deshalb alle vom Baum der Erkenntnis in uns, des Guten und des Bösen. Und nun ist der Baum des Lebens da. Jesus Christus ist der Baum des Lebens. Und der möchte uns Leben geben und das im Überfluss. Aber wir müssen dieses Leben ergreifen. Wir müssen dieses Leben haben wollen, ja. Und da heißt es, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist durch die Bekehrung, da habe ich gesagt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus, du lebst in mir. Ich in dir und du in mir. Was für eine Vereinigung. Ja, ich habe das Leben in mir aufgenommen. Und eigentlich sagt das Wort, dass da gar kein Platz mehr für Raum mehr ist, für Krankheit, für Schwäche. Und da müssen wir mal gucken, warum ist das denn noch so? Also die Voraussetzung von Heilung, Gott macht einen Bund und verspricht, wenn ich nach dem Bund lebe, dass ich Gott liebe und sein Wort halte und ihm gehorche, sodass wir in seinem göttlichen Wohlgefallen sind. Lass uns mal 2. Mose aufschlagen, 15, Vers 26. Das hat er dem Volk Israel gesagt und das gilt auch uns. Wir sind ja in Israel eingepflanzt. 2. Mose 15, Vers 26. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine Krankheit auf dich legen, die ich auf Ägypten oder auf die Welt gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Ja? Und jetzt ist es an dir und an mir, dieses Wort zu glauben. Also ich gehe nicht zum Arzt mehr, ich persönlich, ja. Ich habe zu Gott gesagt, du bist der Herr, mein Arzt. Weil ich dieses Wort irgendwann mal richtig verstanden habe. Und habe gesagt, Herr, ich will keine menschlichen Ärzte mehr. Ich habe dieses Wort verstanden und ich liebe dein Wort. Und ich möchte deine Stimme hören und ich möchte dir, oh Gott, gehorsam sein. Und ich kann es aber nicht aus mir heraus. Ich schaffe es nicht, deine Gebote zu halten. Und er hat Israel die Gebote gegeben und sie sind alle daran gescheitert. Der Einzige, der das ganze Gebot gehalten hat, ist Jesus Christus. Er ist gekommen und er war des Gesetzes Erfüllung. Und Halleluja, ich brauche dieses Gesetz nicht mehr erfüllen. Jesus Christus hat für mich das Gesetz erfüllt. Und dann lag er noch 3 Tage im Grab und hat damit auch noch die Ruhe des Sabbats erfüllt. Ne, während des Sabbats lag der im Grab. Er hat gar nichts mehr gemacht, er war tot. Und so wie er gestorben ist, sollst du jetzt gestorben sein in ihm. Wie er auferstanden ist, so bist du jetzt auferstanden in Jesus. Und deshalb kann ich sagen, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und alles, was ich jetzt lebe, lebe ich zu seiner Verherrlichung. So, wir können nicht aus eigener Kraft die Gebote halten. Das verlangt er gar nicht. Sondern das ist, was Bernd ja vorhin gesagt hat. Aus Gnade sind wir gerettet. Es ist seine Gnade, die in uns wirkt. Das mosaische Gesetz, das hat bewirkt, dass wir unter Stress kamen. Das hat bewirkt, dass wir erkannt haben, wir können dieses Gesetz nicht erfüllen. Und Jesus Christus ist gekommen als das Gesetzes Erfüllung. Er hat es erfüllt. Und deshalb muss ich das Gesetz nicht mehr erfüllen, sondern ich nehme die Gnade an. Christus in mir erfüllt das Gesetz. Und das Gesetz ist Liebe. Du musst jetzt nicht mehr. Ich muss Gott lieben von ganzem Herzen. Ich will Gott lieben von ganzem Herzen, weil ich ihn kennengelernt habe. Als ich Bernd kennengelernt habe und mich in ihn verliebt habe, da musste mir keiner erzählen, du musst jetzt Bernd lieben. Ich war verliebt in ihn. Ja, und wenn wir Jesus Christus kennenlernen, dann muss dir keiner sagen, du musst dieses erste Gebot halten. Du musst den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Sein. Wenn du verliebt bist in Jesus, weil er sich dir vorgestellt hat, weil er dir gezeigt hat, er hat für dich gelitten, er hat für dich sein Leben gegeben. Mann, dann bist du verliebt in ihn, oder? Und dann braucht dir keiner sagen, halte dieses Gebot, sondern du willst ihn lieben. Du liebst ihn. Das ist selbstverständlich. Also kannst du das erste Gebot schon mal halten. Puh, Halleluja. Christus in mir, ich bin verliebt in Jesus. Weil er sich in mich verliebt hat, stell dir das mal vor, in die alte Karin. Aber er hat das Neue schon gesehen, Halleluja. Und er hat dann gesagt, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und meine neue Karin ist die Braut Jesu Christi. Und die ist schon vollkommen in mir. Und das ist ein Weg dahin. Aber auf diesem Weg sind wir, oder? Amen. Auf diesem Weg sind wir. Also die Krankheit, die ist besiegt am Kreuz von Golgatha. Und Satan wird durchs Wort geschlagen. Und deshalb müssen wir das Wort essen wie Brot. Jeden Morgen. Also Bernd und ich, wir sitzen in verschiedenen Zimmern und wir lesen das Wort Gottes erstmal. Ja? Und dann gehen wir beten auf verschiedenen Wegen im Wald. So, und das ist so das Ritual haben wir uns einfach angefangen, weil das ist ganz wichtig, dass wir eine Disziplin bekommen. Das ist wichtig, dass das Wort Gottes erstmal richtig drin ist. Da sagst du ja, ihr seid jetzt Rentner. Aber das haben wir auch schon gemacht, als wir noch keine Rentner waren. Das machen wir schon seit 30 Jahren, mindestens so ungefähr. Ja, so, wir haben einfach erlebt, das Wort ist die beste Nahrung. Und das ist Kraft. Und es steht in Sprüche, dass das Wort Gottes heilsam ist für den ganzen Leib. Ja, das Wort Gottes ist heilsam für den ganzen Leib. Und wenn die Seele krank ist, dann ist der Leib krank. Und deshalb muss die Seele, Petrus sagt, wir sind jetzt noch hier, um unsere Seele zu erretten. Und das heißt nicht, du musst jetzt deine Seele Ei-Ei machen und heilen, sondern erretten heißt, das Alte in dir, diese alte Schöpfung, die stirbt, die muss gar nicht geheilt werden, sondern die stirbt und die neue Schöpfung in Christus steht auf und die Seele wird übernommen von dieser neuen Kreatur. Der Geist in dir, der ist schon vollkommen. Ja, Christus in dir ist dieser neue Geist in dir. Und die neue Schöpfung, die übernimmt. Und wenn die übernimmt, dann ist deine Seele gesund. Wisst ihr, ganz viele Krankheiten rühren daher, dass du nicht vergeben hast. Der Teufel, der hat es bewirkt. Ich kenne nicht einen Menschen, der nicht irgendwo verletzt wurde. Ich kenne nicht einen Menschen. So viele sind von Kindheit an verletzt worden. Und das ist das Werk des Satans. Der möchte unsere Seele quälen. Und wenn er die Seele quält, dann geht der Körper kaputt. Ja? Und wenn man da nicht vergibt, und man wird gequält ja meistens von Menschen, von Mitmenschen. Und wenn man dann noch diesen Hass und diesen Groll in sich hat, dann kommen Krebsgeschwüre. Da läuft die Galle über. Da kommen die ganzen Krankheiten her. Also muss ich als erstes, das ist die Wurzel fast allen Übels, zu vergeben. Als ich damals im Krankenhaus lag, weil der hohe Blutdruck so hoch war, hatte ich Gehirnbluten und ich fragte Gott, warum bin ich hier? Und er sagte, weil du an mir gehangen hast. Ich sage, ja, toll, aber warum bin ich jetzt im Krankenhaus? Ich habe doch geglaubt. Und er sagte, du hast gedacht, du glaubst. Aber Glaube ist eine feste Substanz, dass du weißt. Das ist nicht ein Fürwahrhalten, sondern du weißt, dass du weißt. Und du hast deine Existenz in mir und deine Identität in mir. Und das hatte ich damals noch nicht. Ja? Ich habe geglaubt, ich habe gedacht. Damals hat der Arzt zu mir gesagt, Frau Koch, Sie haben zu hohen Blutdruck, das müssen wir mal überwachen. Und da sage ich, und was bedeutet das? Ja, Sie brauchen Medikamente. Und ich war so eingestellt, nee, ich nehme aber keine Medikamente. Von klein auf, also ich hatte ganz oft Halsentzündung, Mandelentzündung und dann musste ich Antibiotika nehmen. Ich habe es nicht mal runterbekommen. Da war eine Ablehnung in mir gegen alles, was von Pharmazia ist. Ich konnte die Tablette nicht runterschlucken, hat Mama das in Marmelade gemacht, damit ich es runterbekomme. Heute weiß ich, dass es eigentlich Gott war in mir und er wollte mir eigentlich hineinbringen, diesen ganzen Glauben. Mein Vater hat gebetet und jedes Mal, wenn er gebetet hat, ist das Fieber runtergegangen. Aber da waren Zweifel. Ja, und meine Mutter hat nicht geglaubt, die hat dann immer einen Doktor geholt. So, und das war immer ein Hin und ein Her, ein Hin und ein Her. Und so bin ich groß geworden und so sind wir doch alle groß geworden. Und das ist ein Hin und ein Her. Und in Jakobus steht, ein Zweifler meine nicht, dass er irgendetwas bekomme. Er ist wie eine Meereswoge, mal glaubt er und dann zweifelt er. Und ein Zweifler meine nicht, dass er irgendwas bekommt. Und als ich das mal erkannt habe, habe ich geschrien zu Gott, Herr, wie soll ich denn da rauskommen? Hilfe! Hilf meinem Unglauben! Da gibt es so einen Vater, der das auch geschrien hat in der Bibel. Hilf meinem Unglauben, hol mich raus aus diesem Unglauben. Schenk mir dein Glauben. Und den Glauben kann ich nicht aus der Wand schlagen, sondern der Glaube kommt durch die Predigt und durch das Wort Gottes. Aber wir müssen die richtige Bibel lesen. Nicht Hoffnung für alle und diese, was weiß ich, wie die neuen Übersetzungen alle heißen. Das ist verwässert und das ist nicht mehr das wahre Wort. Und deshalb, ich sage immer, Schlachter ist super, Menge ist gut. Und Luther darf man auch noch lesen, Halleluja. Aber wir müssen so nah wie möglich am Urtext sein. Elberfelder, ja, das sind die, wo man merkt, das ist noch sehr nah am Urtext. So, weil das Wort Gottes, da kommt, soll die Predigt ja hervorkommen. Und wenn das verwässert ist und wenn man da Unglaube drin hat, dann kannst du ja keinen Glauben bekommen. Ja, und deshalb habe ich geschrien, Herr, gib mir deinen Glauben. Und auch das ist Gnade. Und ich habe von Kindheit an, mein Vater ist Prediger in der Ekklesia gewesen, von Kindheit an, wenn mein Papa gepredigt hat, da habe ich an den Lippen meines Vaters gehangen. Weil wenn er gepredigt hat, da hat er Glauben gepredigt. Und dieser Glaube, der wuchs in mir. Und von Kindheit an wollte ich eigentlich nie einen Arzt haben. Aber ich musste auch durch all diese Mangel gehen. Wir sind in Babylon geboren, wir sind in Babylon groß geworden. Wir sind im Weltsystem geboren und von klein auf wirst du dem Arzt vorgestellt. Und der Arzt ist für dich der Gott in Weiß. Und deshalb, da müssen wir aus diesem ganzen Denken müssen wir raus. So, da ist ein Arzt, der sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und dann sagst du, ja, ja. Schön, ich gehe jetzt erstmal zum Arzt, ich gehe mal zu dir, du kannst mir ja jetzt heilen und dann gehe ich zum Arzt. Weil wir sind das so gewohnt. Wir sind das alle so gewohnt. Und deshalb hat Gott diesen Corona-Mist zugelassen und da wurden wir erschüttert, gerüttelt und geschüttelt und seitdem wollte ich nie mehr zum Arzt gehen, Halleluja. Weil schon alleine, ich habe keine Maske aufgesetzt und die hast du in der Praxis nicht erlaubt. Da habe ich gesagt, aha, jetzt weiß ich, ich brauche keine Ärzte mehr. Hä? Und jedes Mal wurde ich gefragt, ob ich irgendeine Spritze haben will. Nein. Und da wusste ich, aha, er holt mich jetzt raus aus diesem System. Halleluja. Und er bringt mich an den Ort, wo ich lerne, ihm zu vertrauen. Glaube hat mit Vertrauen zu tun. Ich muss meinen Gott kennen. Und ich muss wissen, dass er nur gute Gedanken für mich hat. Er hat Gedanken des Schaloms und nicht des Unheils für mich, steht in Jeremia, okay? Er hat Gedanken des Schaloms und im Schalom ist alles enthalten. Alle vollkommene Gabe, alle gute Gabe kommt vom Vater des Lichts, und das ist Schalom, kommt vom Vater des Lichts. Der hat nur gute Gedanken, der hat nur Gutes dir zu geben. Und er möchte dich vollkommen gesund haben. Und er möchte dieser Welt das zeigen, meine Braut steht in meiner Kraft, in meiner Herrlichkeit. Meine Braut kennt mich. Und sie ist in mir fest gegründet. Deshalb hat er diese Erschütterung zugelassen. So, Jesaja in Psalm 91, das wissen wir ja alle. Wer unter dem Schutz des Allmächtigen ist, wer unter dem Schatten des Allmächtigen ist, der sagt, meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Und wenn die Seuche des Mittags schleicht, mich wird's nicht treffen. Tausende fallen zur Rechten, 10.000 zur Linken. Mich wird es nicht treffen. Amen. Das habe ich rauf und runter gebetet. Das erste Mal als Tschernobyl, als diese Wolke kam, hatte ich letztens ja erzählt. Und dann das zweite Mal, als diese Corona-Sache kam. Da habe ich mir wieder Psalm 91 und habe gesagt, Herr, ich weiß nicht, wir haben hier gestanden, kein Mensch wusste, was Corona ist. Und es war 13. Geburtstag, es war mein Geburtstag und Bengt Wedemalm war hier. Und ich habe gesagt, aber wir stehen auf dem Wort Psalm 91. Und ich habe es bekannt und ich habe es hier proklamiert. Und danach kamen die ersten Krankheitsfälle. Und ich war geschockt. Und ich habe gesagt, Gott, wir haben hier gestanden, wir haben proklamiert. So, und danach, also ne, ein paar Tage später, Bernd lag auf einem Sofa, ich auf dem anderen Sofa und die komischen Symptome kamen, keiner wusste, was Corona ist. Da waren Fieberanmache, da waren Kopfschmerzen, Gliederschmerzen Und ich lag da und ich konnte erstmal gar nicht, wir haben beide erstmal nur geschlafen. Und dann so im Halbschlaf habe ich gesagt, es ist nicht recht. Ich habe in der Gemeinde gestanden, ich habe proklamiert, es ist nicht recht. Du bist mein Gott, du bist der Herr, mein Arzt. Ich gehe auf gar keinen Fall zum Arzt. Wenn ich jetzt hier liege und sterbe, dann bin ich bei dir, Halleluja. So, und dann war das Fieber weg, dann waren die Symptome weg und ich habe mich mit Uschi, Jutta im Wald getroffen, man durfte sich ja nirgendwo treffen, mit Uschi. Wir haben da gebetet, wir haben proklamiert. Da waren einige in der Gemeinde, die wurden richtig angegriffen, die waren beim Arzt und die haben dieses Covid da entdeckt. Und dann haben wir gesagt, das ist nicht recht. Wir haben hier gestanden, wir haben proklamiert. Und da sagte Gott, aber nicht alle haben geglaubt. So, und dann kam auch noch Rolf ins Krankenhaus. Da haben wir geschrien. Da waren wir wirklich im Wald und haben zu Gott geschrien. Das ist nicht recht. Er wurde ins künstliche Koma gelegt. Und Gott macht aus jeder Niederlage einen Sieg. Ja, aus jeder Niederlage einen Sieg. Das kann er euch ja mal nachher beim Grillen erzählen, was für Visionen er da gehabt hat und was Gott ihm für Aufträge in diesem Koma gegeben hat. Ja? So, alle Dinge müssen uns zum Besten dienen, die wir Gott lieben. Und das war auch für Rolf so. Seitdem haben wir einen ganz anderen Rolf hier bekommen, Halleluja. Das ganze Herz hat er da ihm gegeben, das ganze Herz. Ja? Also das waren Erschütterungen, das war ein Rütteln und ein Schütteln, aber Gott hatte uns in seiner Hand. Halleluja. Halleluja. Wir haben zu Gott geschrien und er hat mir gesagt, auch wo er im Krankenhaus lag, keiner, nicht einer wird sterben. Da wird keiner in deiner Gemeinde sterben. Ich rette sie alle. Und das ist auch keiner gestorben. Halleluja. Und mehr haben wir erkannt, was für eine Lüge das alles war. Und was der Teufel da alles initiiert hat. Aber er hat uns gelehrt, auf sein Wort uns zu stellen. Und selbst wenn die Stürme kommen, und es war ein Sturm, und es sagt dann, na, wo ist denn nun dein Glaube? Und dann kommen die Symptome und du liegst dann da. Und dann sagst du, aber du hast gesagt, du bist der Herr, mein Arzt. Ich liebe dein Wort. Ich liebe deinen Namen. Und in deinem Namen ist der Sieg. In deinem Namen ist die Kraft. Er hat uns rausgeholt. Er hat uns hineingebracht in neue Erkenntnis, in Offenbarungen. Mir hat er gezeigt, welche Geister dahinter sind. Und dann habe ich über all diese Dinge hier gepredigt. Und ich denke, Gott macht einfach Licht. Es steht ja in der Bibel, er ist mein Licht und mein Heil. Und in der Zeit kam Licht in all dieses Dunkel hinein. Und er zeigte mir, was hinter Medizin steht. Und Pharmazia ist nichts anderes als Zauberei durch Chemie. Und wir sind alle in diese Zauberei von Chemie hineingekommen. Wir sind alle in irgendeine Tablettenabhängigkeit, in irgendeine medizinische Abhängigkeit gekommen. Das ist der Trick des Teufels. Ich wollte es nie, aber damals, er hat mich gerettet. Ich meine, ich war im Himmel, der macht aus jeder Niederlage einen Sieg. Und das war meine beste Zeit, die ich je hatte. Ich war ein paar Stunden im Koma und ich war im Himmel. Ich habe den Himmel gesehen und es hat mich so beeindruckt, dass es mir so schier egal ist, was mich jetzt hier unten umbringt. Weil ich weiß, wo ich hingehe. Das ist mir so vollkommen egal geworden. Tod hat für mich keine Macht mehr. Tod kann mich nicht mehr erschrecken. Im Himmel ist es wunderschön. Ja? Und niemals würde ich mir ein anderes Organ einpflanzen lassen, weil eins kaputt gegangen ist. Ich meine, hä? Und ich bin auch kein Organspender. Und das würde ich auch nie sein. Das ist alles der Teufel. Ja? Sondern er, weißt du was? Da oben im Himmel, da hat er sogar noch Organe, die kann er dir einpflanzen. Der hat für alles Ersatz. Wir müssen nur glauben. Er hat gesagt, er hat uns alles geschenkt, was zum Leben, was zum göttlichen Wandel benötigt. Er hat uns alles geschenkt. Er hat uns alles gegeben. Aber wir sind so in diesem System der Welt verwurzelt, dass diese Angst uns dahin bringt, eine Niere versagt, ich brauche eine neue Niere. Ja, dann geh doch zu Gott und frag, ob du eine neue Niere bekommst. Mir ist das schon sowas von egal geworden. Da habe ich gesagt, naja, entweder oder, hopp oder top. Entweder ein neues Organ oder da oben. Da oben ist es wunderschön. Also das kann mich doch nicht erschrecken. Ja, ich bin doch nicht für diese Erde geschaffen. Ich bin doch nicht für dieses Irdische hier unten geschaffen. Sondern ich bin doch für den Himmel geschaffen. Der Himmel, der soll dein Zuhause sein. Der Himmel ist für die Ewigkeit. Und deine Seele ist dafür geschaffen, in dieser Ewigkeit zu sein. Amen. Und dafür sind wir geschaffen worden. Und da möchte er uns jetzt hinbringen, dass wir rauskommen aus diesem irdischen Denken. Dass wir nicht mehr im Humanistischen sind und dann noch denken, du musst jetzt einen Spenderpass für dein Organ musst du spenden. Das ist alles der Satan. Der will dich berauben. Der will dich berauben. Und der soll dich nicht berauben, sondern du gehst zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. So, es geht darum, dass du vollkommen mit ihm gestorben bist, mit ihm auferstanden bist und er hat dir alles geschenkt. Er hat dir alles geschenkt, was du brauchst. Zum Leben, zum göttlichen Wandel hier auf dieser Erde. Er hat uns alles geschenkt. So, und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir jetzt erklären, Jesus, du bist der Herr, mein Arzt. Und dass wir wissen, dass diese Krankheit nicht von Gott kommt. Niemals. Niemals. Okay? Dann sagst du aber Hiob. Hiob wurde geschlagen und da waren Krankheiten. Krankheit kommt nur, wenn der Satan irgendwas in dir findet. Ja, der Teufel wollte Jesus umbringen, schon im Garten Gethsemane. Da hat er Blut geschwitzt. Agonie, das bedeutet eigentlich, wäre er nicht mehr lebend aus diesem Garten rausgekommen. Aber der Teufel konnte ihn nicht umbringen und er sagt, in mir findet der Teufel nichts. Und in dir soll er auch nichts mehr finden. Und das ist jetzt die Zeit, wo er all das jetzt gerade prüft und rausschlägt. Wo irgendwo noch Anrechte sind für den Teufel. Das möchte, dass das alles beseitigt wird. Ja? Es kommt niemals von ihm, dass du krank bist. Niemals. Niemals. In Apostelgeschichte 10, 38, da predigt Petrus, dass Jesus mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt war und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Das predigt er. Dass Jesus mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt. Und weißt du, dass Jesus dich auch mit Heiligen Geist und Kraft gefüllt hat? Und er hat gesagt, so wie ich bin, so bist du jetzt hier in dieser Welt. Das ist jetzt unsere Aufgabe. So, er war mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt. Und er zog umher, um Gutes zu tun. Und er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Also wenn jemand krank ist, ist er vom Teufel überwältigt. Und deshalb müssen wir erkennen, wo hat der Teufel noch Anrechte in meinem Leben? Ist da irgendetwas, damals als ich im Krankenhaus dann wach wurde und sagte, warum? Dann sagte der Herr, da war charismatische Zauberei. Da haben viele gebetet, da war Neid, Eifersucht und Missgunst. Wir waren gerade auf den Höhen, wir hatten Konferenzen, prophetische Konferenz, die letzte hatten wir ungefähr 800 Leute. Und da waren ganz viele Neider im Leibe Christi. Die haben uns das nicht gegönnt. Und die haben dann Gebete gesprochen, die nicht von Gott waren. Und das nennt man charismatische Zauberei. Und die wollten unseren Platz einnehmen. Und dann zeigt mir Jesus, so der und der und der, die haben das bewirkt, dass es dir jetzt, dass du hier liegst. Ich sagte, ja, klasse. Und er sagte, und du vergibst jetzt. Du segnest sie und du vergibst jetzt. Du segnest sie und vergibst. Und das war meine Aufgabe als erstes. Und er sagte, und keine Wurzel von irgendeinem Ärger darf mehr in dir sein. Vergib, kein Hass darf mehr da sein. Sondern Bitterkeit ist vom Teufel und macht dich krank. Das muss raus. Das muss raus. Und dann hat er mir über die Jahre erklärt, wo der hohe Blutdruck herkam. Ärger. Puh, wie oft habe ich mich geärgert? Wie oft habe ich Sorgen gehabt? Wie oft waren Dinge in meinem Leben, die nicht gut waren? Und ich war neidisch und ich war eifersüchtig. Und ich denke, es gibt nicht einen Mensch, der davon nicht ein Lied singen kann, oder? So, und das ist alles Sünde. Und das ist, was den Menschen krank macht. Von da ist die Wurzel des Übels. Und da hat er mich gelehrt, 20 Jahre lang. Vergeben, vergeben, vergeben. Und immer wieder kamen andere Personen. Vergeben, vergeben. Und die, die damit verantwortlich waren, dass ich da im Krankenhaus war, die haben die Vergebung nicht angenommen, die haben die Bitterkeit und den Neid nicht losgelassen und die waren ziemlich schnell ein oder zwei Jahre später tot. Weil das Gericht ist bei Gott. Aber ich habe gesegnet und ich habe losgelassen. Ich habe nur gesegnet. Und Gott ist der Richter. Und deshalb vergebt, segnet und habt niemals eine Bitterkeit. Gott lässt das nicht zu, okay? Da gibt es Schläge. Und da ist diese Geschichte mit dem Schalksknecht. Der hat eine kleine Menge an Mittel gehabt, die er nicht bezahlen konnte. Und er sollte in den Turm geworfen werden, bis er alles bezahlt hat. Und dann hat er so gebettelt, er hat so um Barmherzigkeit gebettelt und er hat Barmherzigkeit bekommen von seinem Herrn. Und dann geht er raus und findet einen, der noch viel weniger, noch viel kleineren Betrag hat, was er nicht bezahlen kann. Und den nimmt er und steckt den in den Turm, bis er bezahlen kann. Und da sind die Folterknechte. Und das sehen seine Mitknechte. Und die sagen, der war vollkommen unbarmherzig. Es wurde zu seinem Herrn gebracht und dann kam er in den Turm. Und er kam unter die Folterknechte. Und das Bild, das gibt Gott, dass Jesus erzählt das, um zu erklären, wenn du nicht vergibst, wenn du nicht barmherzig bist, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Wenn du nicht barmherzig bist, dann kommst du unter Folterknechte. Und Folterknechte sind Dämonen, die dich quälen dürfen, bis hin zu Krankheiten. Aber das kommt nicht von Gott, sondern Gott lässt es zu, weil du dich dafür geöffnet hast. Das sind Türen, die du aufgemacht hast. Dadurch, dass du nicht vergeben hast, dadurch, dass du nicht barmherzig warst, dadurch, dass du nicht im Charakter Gottes warst, sondern in deiner eigenen Gutdünken, in deinem Eigensinn. Eigensinn ist wie Zaubereisünde. In deinem Eigensinn. Und dann kommen solche Folterknechte. Und du hast dir nie etwas sagen lassen, du wusstest es immer besser. Und dann wunderst du dich, wenn dann solche Krankheiten und Schwächen kommen. Aber keiner konnte dich irgendwie warnen, keiner konnte dir irgendwas sagen. Und das gibt Gott, dieses Wort gibt er besonders auch zu den Pharisäern, weil die so unbarmherzig sind. Und wir Christen, wir haben so viel Pharisäertum in uns. Wir sind immer gleich so selbstgerecht und meinen es besser zu wissen. Wir sind ja so heilig. Und unsere Heiligkeit ist eine Selbstheiligung und hat mit Heiligkeit nichts zu tun. Und deshalb sagt der Herr, lass los, was du bindest. Segnet und fluchet nicht. Und lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Das musste ich lernen. Das musste ich lernen, wenn ich irgendwie mich mit jemandem gestritten habe. Ich musste das in Ordnung bringen, bevor die Sonne untergeht. Ich konnte sonst nicht schlafen. Ja? Bernd war so einer, der konnte super schlafen. Und wenn wir uns gestritten haben, der schlief. Ich sagte, ich muss das in Ordnung bringen. Jetzt leg dich erstmal hin. Aber ich konnte nicht schlafen. Ich konnte nicht schlafen. Hä? Aber er wollte das nicht in Ordnung bringen. Er musste das erst verdampfen. Oh, Corobondo, Rossaracu, Andra, Tagradia. Und da darfst du dann nicht ärgerlich sein, nicht zornig sein. Da musst du vergeben und musst du segnen. Und dann kannst du nicht anders als... Boah, all dieser Zorn, den kannst du in anderen Sprachen, dann sündigst du wenigstens nicht. Ich segne meinen Mann mit Offenbarung und Erkenntnis seiner selbst. Wir sind auf dem guten Weg. Puh. Und das Fleisch stirbt. Also Bernd war nie, er war nie Ahab. Ich war Isabel. Das wusste ich von Anfang an. Und da war er auch Isabel und es hat geknallt. Am Anfang haben wir gar nicht gedacht, dass wir jemals so lange zusammen, oder ich nicht, dass wir jemals so lange zusammenbleiben. Aber Gott hat uns zusammengeführt. Und er hat durch einen Propheten mal gesagt, unsere Ehe ist im Himmel geschlossen worden. Mein Gott hat mir diesen Mann ausgesucht. Und am Anfang war es echt Krieg. Das waren die ersten Ehejahre, die waren schrecklich. Und da musste erst mal das Fleisch gekreuzigt werden. Und da ich ja aus dem christlichen Elternhaus kam. Und da ich ja dachte, ich bin schon so lange Christ, lag alle Schuld bei ihm. Und dann hat er mir einen Mann gegeben, der die richtigen Knöpfe drückt. Und dann hat er die Knöpfe gedrückt, wo Zorn rauskam, wo Ärger rauskam, wo ich ausgerastet bin, wo ich gar nicht wusste, was alles in mir ist. Oh, Karabandaratia, er war kein Humanist. Oh, Korobondoro Salaguandaratakaradia. Oh, Halleluja. Das war meine Schule. Puh. Und er hat uns zusammengebunden. Da haben wir Schlachten geschlagen. Bis wir zu guter Letzt gesagt haben, Herr, ich will gekreuzigt sein mit dir. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wir sind doch alle nicht vollkommen. Wir sind nicht vollkommen auf diese Erde gekommen. Sondern Paulus sagt, ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich ergreife das ewige Leben. Ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und das müssen wir jetzt kämpfen. Wie Jesus ist, so sind wir jetzt hier in dieser Welt. Wir haben die gleichen Kräfte. Er hat uns gesalbt, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat uns gesalbt, er hat uns gesetzt, die Kranken zu heilen. Du bist nicht gesetzt, um die Kranken zu pflegen. Der hat den Pflegedienst nicht erfunden, sondern er hat gesagt, du bist gesetzt, um die Kranken zu heilen. Damals hat mich so in diese Schiene Arzthelferin, Krankenschwester geschoben. Und da ich immer, und ich bin dann als Arzthelferin, Gott sei Dank, erst war es Krankenschwester, da wusste ich da überhaupt nicht. Und da bin ich dann als Arzthelferin und ich habe gesagt, jeden Morgen, ich sage, Herr, das ist nicht mein Auftrag. Ich habe gesagt, ich will die Kranken heilen, ich will sie gar nicht pflegen, ich will sie heilen, denn du bist doch in mir. Und das ging so ein paar Jahre, ich habe meine Ausbildung gemacht und dann kam Bernd in mein Leben und dann kam die Vision von Gott in mein Leben und dann wusste ich, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Und ich wurde ausgebildet als Missionarin, was ich von Anfang an gesehen habe. Was ich von Kindheit an gesehen habe. Ich habe gesehen, als ich noch Kind war, geträumt, wie ich auf einem Feld bin, riesengroßes Feld mit ganz vielen Schwarzen. Und ich habe gepredigt. Und damals, ich war noch Kind, bin zu meiner Oma gelaufen und habe gesagt, Oma, das ist mein Traum gewesen, wie soll denn das passieren? Oh, sagt sie, du wirst Missionarin. Ich sage, ja, aber wie denn? Und die gab mir den Tipp, Krankenschwester, dann kommst du erstmal da in das Land. Aber, sagt sie, Gott wird dir Bahn machen. Weil als ich ungefähr 15 war, habe ich gemerkt, also in deutschen Gemeinden hat keine Frau gepredigt. So, das Erste, was ich gesehen habe, war Catherine Kuhlmann und das war Amerika. Aber in Deutschland hat keine Frau gepredigt. Hermann Zeiss, als er gestorben ist, ist seine Frau Clara Zeiss aufgestanden. Ich kannte die recht gut, weil wir da oft bei denen zu Hause waren. Die durfte predigen. Halleluja, das war schon mal eine gute Sicht. Er sagte zu Oma, wie soll denn das passieren, Oma? Wie soll ich denn predigen? Es ist einer Frau ja gar nicht erlaubt. Und meine Oma sagte, die Salbung macht dir Bahn, mein Kind. Die Salbung macht dir Bahn. Und so ist es auch. Ja? Wir können uns nicht selber Bahn machen und sagen, jetzt predige ich mal. Das ist jetzt mein Gottesdienst. Kommt alle zu meiner Predigt. Jetzt predige ich. Jetzt komme ich in meine Bestimmung. Sondern Gott macht Bahn. Amen. So, und als ich meine erste Predigt vor Männern predigte, das war in England, wo man mir dann vorher sagte, also diese Männer, die sind sehr religiös und die können das nicht ertragen, wenn Frauen predigen. Ich sage, oh Halleluja, danke, dass du mir das noch vorher sagst. So, aber ich war einen Tag vorher oder ein paar Tage vorher bei einer Prophetin, Sharon Stone hieß sie in England. Und die hat zu mir gesagt, Karin, du hast es gelernt, vor Jugendlichen, vor Frauen zu predigen. Aber jetzt gebe ich dir auch die Kraft und die Autorität, vor Männern zu predigen. Und du musst einfach lernen, ins Wasser zu springen. Du nimmst das Mikrofon und du merkst, die Salbung kommt. Und das war dann mein Morgen. Ich habe dann gesagt, Herr, es ist jetzt meine Zeit zu predigen. Ich nehme das Mikrofon, was Sharon gesagt hat, es muss jetzt passieren, weil sonst habe ich keine Chance. Und ich stand auf und ich nahm das Mikro und die Salbung kam. Und ich habe gepredigt und gepredigt und gepredigt. Und danach waren die Männer und hatten Tränen in den Augen. Und sie kamen zu mir und sagten, das war eine sehr gesalbte Predigt. Die Salbung macht sich Bahn. Ich kann mir nicht selber Bahn machen. Die Salbung macht sich Bahn. Und da bist du erst durch Dinge durchgegangen, weil ich predige, wo ich durchgegangen bin. Das habe ich nicht gelesen, das habe ich nicht von Joyce Meyer gehört, das habe ich nicht von anderen Predigern gehört, sondern ich bin da durchgegangen. Ich habe etwas durchgemacht. Und deshalb weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Deshalb predige ich von dem, was ich erlebt habe. Ich habe an ihm gehangen. Deshalb hat er mich errettet, er hat mich rausgezogen. Ich war im Himmel und er hat mir gesagt, hier oben kannst du nicht bleiben. Und unten wurde für mich gebetet. Also was ich da ausgespien habe, war vielleicht der Geist des Todes, was auch immer. Auf jeden Fall, ich konnte im Himmel nicht bleiben, weil er gesagt hat, ich brauche dich für die letzte Zeit hier auf Erden, denn du bist meine Kriegerin. Und deshalb bin ich hier. Und weil ich da durchgegangen bin, weil ich das erlebt habe, weißt du, da kann mir einer sagen, was er will. Als dann Corona kam und man diese ganzen Maßnahmen hier bekam und man darf nicht mehr singen, da habe ich hier gelacht, habe gesagt, auf gar keinen Fall. Ja, und der Heilige Geist, ich saß da vorne und der Heilige Geist sprach zu mir, diese Maßnahmen, die braucht ihr nicht, denn ich habe Engel um dieses Gebäude platziert. Und kein Ordnungsamt wird hier reinkommen. Und da bin ich aufgestanden und habe das gesagt. Aber die meisten haben nicht geglaubt. Und die nicht geglaubt haben, die sind nicht mehr hier. Und dann kam das mit dieser Maßnahme nicht mehr singen. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, ich werde singen, bis ich da oben bin. Und da singe ich weiter. Da muss man mir den Kopf abhacken. dann singe ich nicht mehr hier unten. Aber ich werde singen, ich werde niemals aufhören zu singen. Denn Lobpreis ist das, was Gott mir gegeben hat. Lobpreis ist eine mächtige Waffe gegen den Feind. Und deshalb habe ich gesungen und habe keine Maske aufgesetzt. Never, ever, never, ever. Denn Gott hat gesagt, mit unverhülltem Angesicht werden wir sein Angesicht sehen. Mit unverhülltem Angesicht. Und das habe ich geglaubt. Und jetzt möchte Gott uns zurückbringen zu seinem Wort, dass wir sein Wort wieder glauben. Amen. Und jetzt sind wir am Ende der Tage angelangt. Und da machen wir mal Hosea. Hosea 6, Vers 1. Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Da sagst du, was? Der hat uns zerrissen, der hat uns geschlagen. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen, am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Und das ist, was ich glaube, wo wir jetzt hineingehen. Und dann sagt Petrus, ein Tag ist wie 1000 Jahre. Ein Tag ist vor Gott wie 1000 Jahre. Also sind wir jetzt im 3. Jahrtausend angelangt. Und wir sind am Morgen des 3. Jahrtausends. Und Jesus Christus ist am Morgen des 3. Tages auferstanden. Er lag 2 Tage im Grab. Und am Morgen des 3. Tages ist er auferstanden. Und das sagt mir, wenn das jetzt der 3. Tag ist, da wird jetzt eine neue Salbung aus dem Himmel kommen für seine Gemeinde. Das ist dieser Spätregen. Was die erlebt haben in Azusa, war der Anfang des Spätregens. Und da möchte er uns jetzt hineinbringen. Aber deshalb müssen wir rein sein. Als ich das mal kapiert habe, habe ich gesagt, Herr, komm mit deiner Herrlichkeit. Und das ist schon 30 Jahre her. Und er sagt, das kann ich nicht. Dann würde die Hälfte der Gemeinde tot umfallen. Und deshalb muss ich erst läutern. Ich muss erst offenbaren. Und es war eine große Offenbarung, selbst für mich. Ich wäre auch tot umgefallen, wie sehr ich noch verwurzelt war im Weltsystem. Und da hat er erstmal mir Offenbarung gegeben durch Corona, durch das, was da geschehen ist. Und hat mir gezeigt, du bist verwurzelt in dieser Welt. Da sind Ängste und Angst ist kein guter Berater, oder? Das sind Ängste, aber die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Also bist du nicht vollkommen in der Liebe. Du bist nicht vollkommen in Christus, das sind noch Ängste in dir. Und die schlägt er jetzt raus. Er will dich rausholen aus dem System, rausholen aus Ängste. Er möchte, dass du ihn erkennst. Und dieses Umkehren, was hier steht, lass uns umkehren zum Herrn. Lass uns wirklich, ja, lass uns wieder zurückkommen zu ihm. Das bedeutet, dass wir ihn noch wirklich nicht erkannt haben. Wenn wir ihn erkannt hätten, wie er uns erkannt hat, keiner wäre mehr von uns krank. Wenn wir durch die Straßen gehen würden, wäre das so wie Petrus, Paulus, die gingen durch die Straßen, die Dämonen quietschten, die haben geschrien, es ist noch nicht die Zeit. Und da war der Schatten von denen und der Schatten fiel und die Menschen waren gesund. Das ist, wenn wir in ihm sind. Das ist, wenn die Braut das erfasst hat und wenn die Söhne aufstehen. Das steht doch in Römer 8. Die ganze Schöpfung ächzt und stöhnt und wartet auf das Offenbarwerden der Söhne. Und wenn wir die Bäume ansehen, viel zu früh werden sie welk. Und dann erzählen sie dir von Klimawandel. Die lügen dich voll mit was weiß ich allem. Dabei machen sie Chemtrails, machen Gift in die Luft, Sie vergiften die ganze Umwelt. Sie verdunkeln die Sonne. Wir hätten den wunderschönsten Sommer, wenn die Menschen hier nicht irgendwas machen würden. Ja, es ist niemals Gott, der diesen ganzen Mist macht. Es sind die Menschen, das sind gefallene Menschen, das sind gefallene Engel, mit denen die zusammenarbeiten. Und deshalb sollen wir raus aus diesem System. Und wir sollen jetzt anfangen zu herrschen. Wir sind jetzt da, um das alles wegzupusten. Uns nicht darüber aufzuregen. Und das ist manchmal gar nicht einfach, ne? Hast du schon mal gemerkt, Montag, also so ungefähr Freitag ist Regentag, das ist ganz unten. Dann kommt der Samstag, dann wird's besser. Sonntag kommt die Sonne, Montag ist ganz schön. Dienstag ist der Hochtag, dann ist der beste Tag. Dann sind wir hier im Garten und beten und wir sehen Chemtrails, Chemtrails, Chemtrails hin, her. Und dann wissen wir, morgen wird es schlechter und es wird schlechter. Und am Donnerstag gibt es Regen und Peng und Taff. Und am Freitag ist es ganz schlecht. Und dann geht es wieder von vorne los. Das ist mir den ganzen Sommer über aufgefallen. Wir haben einen Tag, wo blauer Himmel ist. Das ist der Dienstag. Einen Tag mit blauem Himmel. So, und sonst sind immer Wolken. Mal dunkler, mal heller. Und es ist nicht Gott. Sondern dir soll eingeredet werden. Du musst jetzt was tun für die Umwelt. Du musst jetzt was tun. Gib dein Geld, gib dein Haus, gib dein Vermögen für diese Scheiße. Aber Gott, Halleluja, ist noch Gott. Und er ist immer noch in Kontrolle. Und er sagt, wo sind meine Kinder? Wo sind meine Söhne? Wo sind die, die mir glauben? Wo sind die, die eintreten für mein Wort? Eine neue Zeit fängt an. Der dritte Tag. Das dritte Jahrtausend hat angefangen. Also sind wir kurz davor, dass Jesus Christus wiederkommt, oder? Denke schon, ne? Das ist eine gute Aussicht, ne? Ich schließe gleich mit Hebräer. Mit Hebräer, weil das war so schön, dein Lied, das hat davon gesprochen. Wenn wir wirklich Söhne sind, die Söhne, die werden erzogen. Und das steht Hebräer 12, fangen wir mal an mit 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Das ist, was wir jetzt lernen. Wir haben einen Kampf zu kämpfen. Wir haben noch nicht widerstanden. Wenn ich irgendeine Krankheit hatte, da hat er mir immer diese Bibelstelle gegeben und sagte, oh Gott, du musst mir helfen. Ich kann das nicht alleine. Und ich kann auch nicht alleine kämpfen. Und hab das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Jetzt wollen ja alle diese Hyperliebe und Hypergnade. Da gibt es keine Erziehung mehr. Dann dürfen alle machen, was sie wollen. So sind die neuen Gesetze, dass man die Kinder nicht mehr erziehen darf. Die Kinder darfst du nicht mehr züchtigen. Dann kommst du für ins Gefängnis, da kriegst du Strafe. Und da denkst du, so ist Gott im Himmel. Nein, der ist nicht so. Das ist der Teufel. Das ist der Antichrist. Der möchte nicht, dass die Kinder geradlinig werden und dass das Böse wirklich noch bestraft wird. Also unser Gott ist anders. Er sagt, wenn er uns wirklich liebt, wir sollen diese Züchtigung sollen wir annehmen. Denn wen der Herr lieb hat, steht dann Vers 6, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, der er annimmt. Das ist, was in Hosea steht. Er hat uns geschlagen, aber er verbindet uns auch wieder. Er schlägt etwas raus aus unserer Seele, was da nicht hineingehört. Er macht offenbar, das sind noch böse Geister, die Anrechte haben in unserem Leben. Und die müssen raus und das wird geschlagen. So, er verwundet uns nicht als Menschen. Er macht unsere Seele nicht kaputt, sondern er schlägt dieses Böse raus. Und da steht doch tatsächlich in Sprüche, wenn das Schläge die Seele reinigen. Ja, dass die Seele gereinigt wird durch Schläge. Wir haben unsere Kinder gezüchtigt und unsere Kinder haben sich dafür bedankt. Die meisten Kinder sind unerzogen und sie können nicht die kleinste Züchtigung annehmen und sie könnten nicht die kleinste Ermahnung, dann fühlen sie sich gleich abgelehnt, ungeliebt, weil sie immer gelernt haben zu machen, was sie wollen. Und da gab es keine Ermahnung, da gab es keine Grenzen. Und deshalb sind sie zügellos und deshalb haben wir jetzt eine Gesellschaft, die sind kalt geworden im Herzen. Die haben keine Züchtigung erfahren, die haben keine Erziehung erfahren. Denn er sagt, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Also wenn er uns lieb hat, ganz ehrlich, Bernd und ich, wir fühlen uns richtig geliebt vom Herrn. Wir werden ständig gezüchtigt. Wir machen eine Kleinigkeit falsch und die Zucht ist da. Und dann hängen wir da und sagen, warum geht es den anderen so schlecht? Das sagt er, naja, das sind nicht meine Söhne, aber euch liebe ich. Ja, was? Ja, warum geht es den anderen so gut? Ne? Warum geht es den anderen so gut? Wir werden immer gezüchtigt. Und dann sagt er, ja, euch liebe ich, ihr seid meine Söhne. Ja, danke. Klasse. Herrlich. Man darf dann gar nicht gucken, ne, wo dann die anderen Gemeinden so voll werden und so, wo alles so rund läuft. Und ja, aber wir sind Söhne. Wir werden gezüchtigt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Wenn wir keine Züchtigung bekommen, dann sind wir unecht. Und das sind jetzt die ganzen Bastarde, das ist die neue Generation, die wir erleben, die sich an den Straßen festkleben, dass keine Autos mehr fahren, die den größten Unsinn machen und die meinen, was Gutes zu tun. Und da denkst du, hä, geht's noch? Aber nein, das ist die neue Generation, die uns aufzeigt, wir kleben uns hier fest, damit das Klima verändert wird. Wir opfern uns hier auf der Straße, damit kein Auto mehr fährt. Und da denkst du, meine Güte, wo sind wir denn gelandet? Und das Gute wird schlecht und das Schlechte wird gut geheißen. Gestern kam in so einem Film, da dachte ich, oh, die wachen auf. Da war dann so ein Reporter, der sagte, der will jetzt die Wahrheit ans Licht bringen, das, was diese Chemtrails eigentlich bewirken. Und zum Gut, dann wurde dann alles umgedreht in diesem Film, dann waren die Schlechten. Das waren die Schlechten. Das wurde dann so, als wäre das alles Lüge, was die gerade gesagt haben. Und so ist der Teufel. Aber das sagt mir, wenn die das jetzt schon in Filmen verwursten müssen, dann ist es an der Zeit, dass es bald richtig alles offenbar wird. Dann wird das bald alles offenbar. Gestern in den Nachrichten, ich gucke mir ja Olympiade überhaupt nicht an, aber dann war dann so das Rest von dieser Olympiade und da sagte eine, und ich dachte, ich höre nicht richtig, die sagte, ich habe gewonnen, weil ich zu Jesus gebetet habe und der hat mir die Medaille geschenkt. Ja, das sagst du Halleluja, ne? Dann sagst du Halleluja. Ich denke, ja, ich dachte auch, ja, ich muss für das Mädchen beten, damit sie wach wird. Weil die Olympiade, die ist auf dem Berg der Götter entstanden. Und es ist der Götterberg der Dämonen. Das ist der Götterberg, da kommt Olympia her. Und eigentlich hat das Mädchen, wenn sie Christ ist, da gar nichts zu suchen. Aber sie hat jetzt geglaubt. Und sie hat die Medaille gewonnen. Da sage ich, Jesus, begegne ihr, dass sie dich kennenlernt und dass sie aus dem Verkehrten rauskommt. Und ja, sie hat sich gefreut und sie hat ja Jesus bekannt. Ja, sie hat Jesus bekannt. Ob zur Zeit oder zur Unzeit, wir sollen ihn bekennen. Wir sollen, na, aber wenn du so hinter alles blickst, dann denkst du, ah! Als die Olympiade hier in Deutschland damals war und die Israeliten auch an der Olympiade teilgehabt nahm. Da hat mein Vater, das war dann für mich, mein Bruder war auf dem Olympiagelände und hat da Traktate verteilt und hat da versucht, Menschen zu gewinnen für Jesus. Ja? So das Gleiche, was jetzt auch gemacht wird. Und mein Vater, der sagte, Klaus, geh da hin, aber eigentlich haben wir mit der Olympiade nichts zu tun. Da sagt er, ja, aber wir können da Menschen gewinnen. Und mein Vater sagte damals, ich weiß nicht, was Israel da zu suchen hat. Das ist der Götterberg, der da verehrt wird. Und Israel hat da nichts zu suchen. Und dann gab es diesen Terroranschlag. Und da verstand ich, was mein Papa meinte. Da verstand ich, was er meinte. Da hat Israel nichts zu suchen. Und da haben eigentlich Christen auch nichts zu suchen. Aber das Volk geht ja zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und die meisten haben keine Erkenntnis. Die werden ausgebildet. Wir sind alle in Babylon. Aber Gott ruft uns jetzt raus aus diesem System. Ja, er möchte, dass wir wach werden und dass wir ihn jetzt erkennen. Und wenn wir geschlagen werden und wenn da Krankheiten sind, dann müssen wir fragen, habe ich vergeben? War ich barmherzig? Was ist da in meinem Leben? Was sind da okkulte Dinge noch? Sind da noch irgendwelche Götzen in meinem Haus, die rausgeschmissen werden müssen? Habe ich an irgendwelchen Seminaren mal teilgenommen, was mit Yoga oder mit irgendwelchen asiatischen Dingen zu tun hat? Ist da irgendetwas, wo der Teufel Anrechte hat? Und das müssen wir verbrennen. Raus. Wir können in der Bibel lesen, ich glaube in Korinther haben die ganz viele Zauberbücher und sie haben alles verbrannt. Die haben das alles zusammengeholt und alles verbrannt. Also wir müssen in unserem Leben aufräumen. Wir müssen Dinge loslassen, wir müssen Dinge, die uns belasten und wo wir noch so sehr mit dieser Erde verbunden sind und mit dem Weltsystem und mit Leuten in dieser Welt, müssen wir seelische Bindungen cutten. Sonst kommen Schläge, sonst kommen Krankheiten, sonst kommen Schwächen. Und das ist jetzt nur ein Teil von dem, ja, was mir Gott offenbart hat. Aber ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich hoffe, du erkennst, unser Gott hat nur gute Gedanken. So, zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Ja, wir haben Fehler gemacht. Wir haben unsere Kinder nicht in dieser Weise erzogen, wie unser Vater uns erzieht, weil er ist ja vollkommen gerecht. Wir haben in unserer Erziehung manchmal ungerecht unsere Kinder behandelt. Und dennoch haben sie uns vergeben. Halleluja. Und dennoch wissen sie, es war aus Liebe. Und sollten wir jetzt nicht vor dem Vater der Geister Angst haben und wirklich sagen, Herr, ich ordne mich deinem Gericht unter. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt es eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Ich hoffe, wir sind bald geübt da drin. Und wir werden offenbar, denn ich glaube, wir sind kurz davor, vor der Ausgießung. Vor dem Spätregen, wo seine Herrlichkeit seine Braut erreicht und Zeichen und Wunder geschehen wie noch nie zuvor. Und wir wirklich die Kranken heilen und nicht pflegen. Amen.